Unser deutsches Gesetz enthält viele Regelungen zum Erbrecht. Es wird geregelt, wer was erbt, wenn Eltern oder Angehörige versterben und Besitz hinterlassen. Und der Regelfall ist, dass Kinder die Eltern beerben, das heißt, der Besitz der Eltern wird auf alle Kinder zu gleichen Anteilen aufgeteilt, wenn Eltern das Zeitliche segnen. Und weil das Leben nicht immer nach Schema F verläuft, kann es zum Beispiel vorkommen, dass ein Elternteil verstirbt und der Mann zum Beispiel, der zurückbleibt, der heiratet eine andere Frau und diese Frau bringt vielleicht aus einer ebenfalls vorangegangenen Ehe Kinder mit in die neue Ehe. Und in so einem Fall kann sich dann die Verteilung eines Erbes für die Kinder sehr schnell ändern. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, wenn da zum Beispiel ein Einzelkind ist, das hat sehr reiche Eltern und ein Elternteil verstirbt, es wird neu geheiratet und jetzt kommen auf einmal 9 Kinder mit in die Familie dazu, die dazu noch aus sehr armen Verhältnissen kommen. Und dieses Einzelkind, was sich vielleicht auf ein großes Erbe gefreut hat, muss sich dieses große Erbe jetzt auf einmal mit 9 anderen Kindern teilen und bekommt nur ein Zehntel von seinem Erbe. Und so entsteht dann nicht selten Erbschaftsstreitigkeiten, weil Kinder aus 2 verschiedenen Familien sich ein Erbe teilen müssen. Und ähnliches Problem haben wir heute im Römerbrief. Die reichen Juden, die müssen sich jetzt auf einmal ihr geistliches Erbe mit den armen Heiden teilen. Und wie es dazu kam, lesen wir uns in Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4, ich lese die Verse 1 bis 17. Da schreibt Paulus: Was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleisch nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Es folgt ein Zitat: Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet, als er beschnitten war oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Wir schauen uns diesen Text von Vers 1 bis Vers 17, die erste Hälfte an, und ab zweite Hälfte Vers 17 machen wir dann nächste Woche weiter. Wir befinden uns hier also im Römerbrief an der Stelle, wo Paulus gerade die Rechtfertigung aus Glauben an Jesus gelehrt hat und den Römern jetzt die Konsequenzen dieser Rechtfertigung zeigt. Wir haben letzte Woche gesehen, dass eine Konsequenz die ist, dass niemand jetzt einen Grund hat, sich gegenüber seinem Bruder oder seiner Schwester zu rühmen, weil wir alle gleich verdorben gewesen sind. Wir haben alle die gleiche Gerechtigkeit Jesu zugerechnet bekommen. Wir sind gleich vor dem Herrn und niemand kann sich irgendwelcher Werke oder Leistungen rühmen. Und so wie es in den vorangegangenen Kapiteln immer der Fall gewesen ist, ist sich Paulus immer wieder bewusst, zu wem er schreibt. Er weiß, welche Gegenargumente oder welche Einwände seine Leser jetzt haben werden. Und er geht immer wieder auf solche potenziellen Einwände ein. In unserem letzten Text hat Paulus geschrieben, im Vers 29 und 30, oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Also Gott wird Juden wie Heiden auf gleiche Weise rechtfertigen. Und dann könnten die Juden jetzt vielleicht auf diese Aussage hin sagen, Moment mal, Paulus, die Unbeschnittenen sind aber keine Nachkommen Abrahams. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt einfach so, genauso wie wir, auch gerettet werden. Und Paulus, er wird jetzt hier im Kapitel 4 den Juden zeigen, am Beispiel Abrahams, dass es von vornherein Gottes Plan gewesen ist, dass sowohl Juden als auch Heiden durch den Glauben Abrahams Nachkommen sind. Im Vers 1 bis 12, da wird Paulus erklären, dass die Heiden durch den Glauben genauso wie die Juden Kinder Abrahams sind. Und dann in den nächsten Versen 13 bis 17, da wird er dann die Konsequenz daraus ziehen, wenn es Kinder Abrahams sind, dann sind es auch Erben Abrahams. Paulus ergreift jetzt hier im Kapitel 4, Vers 1 diesen Einwand der Juden auf und er leitet mit dieser Frage ein, was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleisch nach gefunden? Und diese Frage, die hört sich vielleicht grammatisch etwas unvollständig an. Man fragt sich, was genau meint Paulus hier mit dem Fleische nach? Meint er, dass er der fleischliche oder der biologische Nachkomme der Juden ist? Oder meint er, dass er durch Werke des Fleisches irgendetwas erlangt hat? Und es ist nicht klar, es ist beides möglich, es macht auch beides irgendwo Sinn in diesem Kontext. Die Juden könnten zumindest beides gedacht haben. Und nachdem Paulus jetzt gelehrt hat, dass keiner durch Werke gerecht ist, scheint jetzt diese Frage hier etwas rhetorisch provokativ, so nach dem Motto, nachdem ich das jetzt von der Rechtfertigung dir gelehrt habe, willst du jetzt noch sagen, dass Abraham durch Werke gerechtfertigt worden ist? Und das ist eine rhetorische Frage, die Antwort muss Nein heißen. Und wenn wir Vers 2 lesen, dann bestätigt Paulus uns dieses Argument hier. Und er schreibt in Vers 2, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Und wir haben letzte Woche in den vorangegangenen Versen gesehen, dass Gott mit der Rechtfertigung aus Glauben einen Weg zur Errettung schafft, mit dem er bewusst jedes menschliche Rühmen ausschließt. Gott schafft einen Weg, auf dem Menschen gerettet werden können, auf dem er alleine verherrlicht wird. Und wenn jetzt Abraham durch Werke gerechtfertigt werden würde, könnte er sich selbst quasi auf die Schulter klopfen, und dazu sagt Paulus hier im Vers 2, das funktioniert bei Gott nicht. Heißt, vor Gott wäre auch ein Abraham mit seinen Werken nicht durchgekommen. Was Paulus den Juden dann jetzt in den folgenden Versen mit dem Alten Testament nochmal bestätigt. Und er sagt ab Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und damit zitiert Paulus hier aus 1. Mose 15, ab Vers 6, dass Gott Abraham Gerechtigkeit zugerechnet hat, weil er ihm geglaubt hat. Wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört. Gott ruft Abraham raus aus seinem Zelt, er zeigt ihm die Sterne und er sagt, so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel, so groß soll deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubt Gott, obwohl er und sowohl er als auch seine Frau beide aus dem Alter raus sind, in dem sie Kinder bekommen können. Und das ist nicht die einzige Situation, in der die Bibel uns den Glauben Abrahams schildert. Es begann schon da, wo Gott Abraham aus seiner Vaterschaft und aus seiner Heimat rausgerufen hat und gesagt, geh raus, ich will dir ein Land zeigen. Und Abraham, ohne genau zu wissen, wohin, er geht im Vertrauen auf Gott los. Und dann sehen wir eine andere Situation, wo Abraham sogar bereit ist, seinen einzigen Sohn zu opfern, auf einem Altar zu schlachten, weil er daran glaubt und sagt, Gott hat mir durch Isaak Nachkommen verheißen und wenn mir Gott jetzt sagt, opfere deinen Sohn, dann kann Gott diesen Sohn auch im Nachhinein wieder zum Leben erwecken. Und aufgrund so eines Glaubens geht Abraham los und möchte ausführen, was der Herr ihm aufgetragen hat. Das ist Glaube, der sich komplett auf den Herrn verlässt und wer mit so einem Glauben dem Herrn vertraut und sich ganz auf die Leistung Gottes oder die Leistung Jesu Christi vertraut, dem rechnet Gott seine Gerechtigkeit zu. Und achtet bitte jetzt einmal, während wir diese Verse durchgehen, achtet mal bitte auf dieses Wort zurechnen oder anrechnen oder gerechnet. Das kommt sehr häufig vor in diesem Kapitel 4. Und er sagt jetzt im Vers 4, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. So wie dein Chef dir einen Lohn bezahlt, weil du eine Leistung erbracht hast, er ist dir das quasi schuldig. Und Paulus, er nimmt damit indirekt wieder Bezug auf die ersten zwei Kapitel. Und da hat Paulus gezeigt, dass kein Mensch die Werke des Gesetzes leisten kann. Es sind alle verdorben und es gibt somit keinen, dem Gott irgendetwas an Gerechtigkeit schuldig ist. Es hat niemand verdient, Gerechtigkeit angerechnet zu bekommen. Sie wurde uns umsonst, frei, aus Gnade geschenkt. Und jetzt kommt genau das Gegenstück in Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Paulus, er redet in diesem Kontext, wenn er jetzt Rechtfertigung erklärt, er redet über Abraham. Und er beschreibt jetzt mit Vers 5 quasi auch den Glauben Abrahams und sagt damit, dass auch Abraham nicht durch Werke gerecht geworden ist, sondern an den geglaubt hat, der den Gottlosen rechtfertigt. Und damit sagt Paulus indirekt, dass auch Abraham ein Gottloser gewesen ist, in dem Sinne, dass er keine guten Werke vor Gott vorzuweisen hat. Das muss er den Juden bewusst machen, weil für die Juden ist Abraham der Vater gewesen, der Gerechte gewesen, dessen Nachkommen sie sind. Und jetzt als nächstes zeigt Paulus den Juden ein Zitat von David, was er nachher auch wieder auf Abraham anwenden wird. Und er sagt im Vers 6, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünde bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Wenn wir in den Psalm 32 schauen, dann sehen wir, wie David seinen Zustand beschreibt, wie er unter der Last der Sünde zusammenbricht oder verschmachtet und seine Schuld dem Herrn bekannte und sie ihm vergeben wurde. Und dann beschreibt er weiter in diesem Psalm seine Freude über Vergebung der Sünde. Er beschreibt, wie glücklich ein Mensch ist, dem Gott seine Schuld nicht zurechnet. Und aus diesem Kontext sind diese Verse, ist dieses Zitat hier genommen. Und David, er hat sich also in diesem Psalm schuldig bekannt und Paulus, er gebraucht dieses Zitat, um zu zeigen, wie Gott einen Schuldigen, der keine guten Werke vor Gott vorzuweisen hat, seine Schuld nicht zurechnet und stattdessen seine Gerechtigkeit zurechnet. Also er rechnet Schuld nicht zu und rechnet seine Gerechtigkeit zu. Und dann in den folgenden Versen wendet jetzt Paulus dieses Zitat auf Abraham an. Und er sagt, bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet, als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Er stellt jetzt hier im Vers 9 diese Frage, diese Vergebung und diese Befreiung von Schuld, von der er gerade aus dem Psalm zitiert hat, darf die sich nur ein Beschnittener aneignen oder darf auch ein Unbeschnittener das glauben und sagen, meine Schuld ist jetzt vergeben? Und als Antwort verweist jetzt Paulus auf Abraham und sagt, dass genau diese Vergebung von der Schuld, über die David geschrieben hat, die wurde Abraham gegeben, als er noch unbeschnitten war. Abraham wurde von seiner Schuld freigesprochen und für gerecht erklärt, als er noch unbeschnitten war. Wir lesen in 1. Mose 15, wie Gott Abraham Gerechtigkeit zurechnet. Und ein Kapitel weiter in 1. Mose 16, da lesen wir, dass Abraham zu diesem Zeitpunkt 86 Jahre alt war. Und dann lesen wir noch ein Kapitel weiter, dass Abraham mit 99 Jahren beschnitten wurde. Also zwischen dem, dass Abraham gerecht gesprochen wurde und dem, dass er beschnitten wurde, lagen 13 Jahre. Und diese Tatsache, dass Abraham als Unbeschnittener, dass ihm im unbeschnittenen Zustand Gerechtigkeit zugesprochen wurde, das benutzt jetzt Paulus als Argument, um zu zeigen, dass Gott Unbeschnittene genauso rechtfertigen kann wie Beschnittene. Und die Juden, die Abraham als ihren Vater verehrt haben und meinten, dass nur die Beschnittenen seine Nachkommen sind, denen hat Paulus jetzt noch einmal gezeigt, dass sie durch ihre Beschneidung nicht gerechter sind als ein Heide, der nicht beschnitten ist. Ab Vers 11 wendet Paulus jetzt diese Wahrheit ganz konkret auf die gläubigen Heiden an und er sagt, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnitten sein Glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wird, und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Wir haben eben in 1. Mose gesehen, dass Abraham 13 Jahre, nachdem er gerecht gesprochen wurde, beschnitten war. Abraham lebte als ein Gerechter, der unbeschnitten war, Und 13 Jahre später drückt Gott ihm quasi dieses Siegel der Beschneidung aus, was auch was ein Zeichen dafür ist, dass er ihn gerecht gesprochen hatte. Also die Beschneidung ist ein Symbol oder ein Zeichen gewesen für die Gerechtigkeit, die er schon, in der er schon 13 Jahre gelebt hat, als er unbeschnitten war. Und jetzt sagt Paulus weiter, dass Abraham damit ein Vater all derer geworden ist, die gläubig sind und nicht beschnitten sind. Er ist nicht mehr ein Vater der Beschnittenen allein, wie Paulus es hier im Vers 12 sagt, sondern ein Vater aller Gläubigen. Und mit diesen Worten wird Paulus jetzt wahrscheinlich die Juden ein wenig zur Eifersucht gereizt haben. Ein Nachkomme Abrahams zu sein, das ist für sie ein Privileg gewesen. Sie meinen, dass das der Vorzug ist, den sie dem Heiden voraus hatten, und meinten, dadurch irgendwie besser dazustehen. Und jetzt sagt Paulus ihnen hier, dass Abraham auch der Vater der gläubigen Heiden ist. Eltern, die kleine Kinder haben, die kennen das vielleicht, wenn die Kinder noch sehr klein sind und sie nehmen ein fremdes Kind auf den Schoß und das eigene Kind, das fängt dann aus Eifersucht an zu heulen und sagen, weg da, Papa, mein Papa. Und solche Gedanken werden die Juden vielleicht bei diesen Zeilen gehabt haben. Sie mussten jetzt gedanklich auf der Geschwisterbank quasi zusammenrücken, weil die Heiden jetzt mit zur Familie gehören. Abraham ist jetzt nicht nur mein Papa, sondern auch der Heiden. Die Juden mussten die Heiden jetzt damit als vollwertiges Familienmitglied annehmen. Und das ist eine Herausforderung für die Juden gewesen. Dieses gedankliche Einswerden mit Heiden, die sie vielleicht vorher als unbeschnittene und unreine verachtet haben. Das ist für die Juden nicht einfach gewesen. Und deswegen gibt Paulus sich hier Mühe und er beweist quasi mit dem Alten Testament, mit ihren Schriften, mit der Geschichte Abrahams, dass das eine theologische Grundlage hat und Gott es von vornherein so geplant hat. Und alles, was Paulus vorher geschrieben hat, von der Verdorbenheit der Juden und Heiden, dass beide die gleiche Erlösung benötigen, all das hat Paulus geschrieben, um den Juden diesen Schritt des Einswerdens mit den Heiden möglich zu machen. Paulus ergibt sich hier mit diesem Text Mühe, das Annehmen der Heiden für die Juden so einfach wie möglich zu machen, die in ihren Augen immer noch wie unwillkommene Stiefgeschwister waren. Und genau dieses Ziel verfolgt Paulus, indem er den Römern gerade das Prinzip der zugerechneten Gerechtigkeit erklärt hat. Wir finden hier im Kapitel 4 insgesamt 11-mal dieses Wort zurechnen oder anrechnen. Paulus hat ihnen am Beispiel von Abraham gezeigt, dass Gott ihm nur durch den Glauben seine eigene Schuld nicht zugerechnet hat und Gottes Gerechtigkeit zugerechnet hat. Es hat ein Tausch stattgefunden, so wie wir vorhin gesungen haben. Sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar. Ein Schuldgewand trug er, das meines war. Und Paulus, er macht mit diesen Versen klar, dass der Glaube, durch den dieser Tausch vollzogen wird, das ist die Grundlage dafür, ein Nachkomme Abrahams zu sein. Nicht wer beschnitten ist, ist ein Nachkomme Abrahams, sondern wer so glaubt wie Abraham, ist ein Nachkomme Abrahams. Das möchte Paulus durch Vers 11 und 12 hier aussagen. Paulus, er schreibt an Gläubige in Rom, die kulturell zwar verschieden sind, eine unterschiedliche Herkunft haben, beschnitten sind, unbeschnitten sind, aber allen wurde durch den Glauben Gottes Gerechtigkeit zugerechnet. Und damit sind alle Gläubigen in Rom geistliche Nachkommen oder Kinder Abrahams. Die Rechtfertigung aus Glauben ist damit die Grundlage dieser Familienzugehörigkeit. Das hat Paulus jetzt in den vorangegangenen Versen am Beispiel von Abraham aus dem Alten Testament bewiesen. Und Paulus, er muss den Juden jetzt das so klar machen, um das aus dem Alten Testament herzuleiten, um ihnen zu sagen, ich bringe jetzt hier keine neue Lehre, das ist jetzt nichts Neues, was ich euch erzähle. Und damit möchte Paulus den Juden helfen, ihre heidnischen Geschwister in die Familie der Gläubigen aufzunehmen, weil sie einen geistlichen Vater haben. Und jetzt geht Paulus ab Vers 13 noch einen Schritt weiter. Bis hierhin hat Paulus jetzt klar gemacht, dass die Heiden genauso wie die Juden Kinder Abrahams sind. Und jetzt ab Vers 13 wird Paulus dann die nächste Hürde nehmen für den Juden und ihm zeigen, wenn die Heiden jetzt Kinder sind des Glaubens, dann sind sie auch Miterben der Verheißung. Und wir lesen ab Vers 13, denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er ein der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Und damit sagt Paulus jetzt, dass Abraham die Verheißung, die ihm gegeben wurde, durch den Glauben in Empfang genommen wurde und nicht durch Werke des Gesetzes. Paulus hat jetzt wieder ein Prinzip gezeigt am Beispiel Abrahams, welches er gleich auf die Kinder Abrahams anwenden wird. Er hat gerade gezeigt, Abraham ist durch den Glauben gerecht geworden. Dann hat er das auf die Gläubigen angewendet und gesagt, genauso wie wenn ein Mensch genauso glaubt wie Abraham, ist er ein Kind Abrahams. Ihm wurde Gerechtigkeit zugerechnet, genauso wie Abraham. Und das Ganze formuliert Paulus jetzt im Vers 14 nochmal quasi negativ und sagt, so wie du deine Gerechtigkeit nicht durch Werke bekommen hast, so kannst du durch deine Werke auch keine Verheißung in Anspruch nehmen. Das unterstreicht jetzt nochmal er mit Vers 15, wo er schreibt, denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Ja, Paulus hat in den vorangegangenen Versen gezeigt, dass das Gesetz uns nur zeigt oder offenbart, was für schlimme Rebellen wir sind. Und damit zeigt uns Gott, dass Gott zornig ist über unsere Ungerechtigkeit. Und mit jedem Gebot, das du übertrittst, häufst du dir Gottes Zorn auf. Und jetzt haben wir in Kapitel 3, Vers 21 gelesen, dass wir ohne Gesetz gerechtfertigt wurden, weil Christus die Forderung des Gesetzes erfüllt hat. Und damit kann niemand uns mehr vor dem Gesetz zur Rechenschaft ziehen. Und damit gibt es auch keine Übertretung mehr für uns. Vers 15 schreibt Paulus jetzt nur noch, Vers 15 schreibt Paulus jetzt nur, um noch einmal daran zu erinnern, dass wir ohne Gesetz gerecht gesprochen wurden und genauso auch ohne Gesetz eine Verheißung in Anspruch nehmen. Durch Werke des Gesetzes haben wir keinen Anspruch auf die Verheißung. Und deswegen sagt er jetzt im Vers 16, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Also im ersten Teil hat Paulus erklärt, dass der Glaube die Grundlage dafür ist, ein Kind Abrahams zu sein. Und deswegen ist der Glaube auch die Grundlage, auf welcher du ein Miterbe der Verheißung Abrahams bist. Du kannst laut deutschem Gesetz durch Adoption ein Erbe werden. Wenn eine reiche Person dich adoptiert, bist du automatisch ein Erbe eines großen Vermögens. Und genau so wirst du durch den Glauben zu einem Erben, weil du durch den Glauben ein Mitglied der Familie Gottes bist. Und genauso ist man aufgrund des Glaubens ein Miterbe, ein geistlicher Erbe Abrahams. Es sind nicht nur die gläubigen Juden Erben der Verheißung, sondern gläubige Heiden sind jetzt genauso Miterben der Verheißung und werden genauso wie gläubige Juden das ewige Leben erben und eine Ewigkeit mit Gott. Der Glaube macht uns zu Erben und nicht das Gesetz, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft gesichert ist, sagt Paulus hier. Abraham ist also der Vater all derer, die an Jesus Christus gläubig sind. Das bestätigt Paulus jetzt mit dem abschließenden Zitat hier im Vers 17, das den Juden zeigen soll, dass die Verheißung, die Gott Abraham damals gegeben hatte, die beinhaltete schon, dass nicht nur Juden, sondern auch viele Völker durch Abraham gesegnet werden sollten. Wir lesen in 1. Mose 17, wo dieses Zitat herkommt, da lesen wir in 1. Mose 17, Vers 4, siehe, das ist mein Bund, also Gott redet mit Abraham, siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Als Gott Abraham diese Verheißung gegeben hat, hatte er noch gar keine Nachkommen. Es gab noch keinen Isaak. Und Gott hat, als er ihm diese Verheißung gegeben hat, eine Namensänderung gegeben, die das quasi beinhaltete. Er hat seinen Namen geändert in Abraham, was heißt ein Vater von vielen. Er trug diese Verheißung quasi in seinem Namen. Und das sind sehr gewichtige Argumente, die Paulus hier ins Feld führt, um die Juden davon zu überzeugen, dass die Heiden durch den Glauben Kinder Abrahams geworden sind und damit Miterben der Verheißung gewesen sind. Und es ist im Vorhinein von Gott so geplant gewesen. Was bedeutet das jetzt für die Gemeinde in Rom? Was wollte Paulus im Denken seiner Leser damit erreichen? Und so wie ich es auch am letzten Sonntag am Ende der Predigt gezeigt habe, verfolgt Paulus das Ziel, Einheit unter Juden und Heiden in der Gemeinde zu wirken, sie zu vereinen. Die Juden, sie fühlten sich wie in einer Community. Unter den Juden waren sie zu Hause, sie waren wie eine Familie, sie sahen sich als Brüder und Schwester an, weil sie alle biologische Nachkommen Abrahams waren. Sie glaubten an ein Gesetz, sie lernten alle das Gesetz, sie hielten sich an alle Reinheitsgebote, sie teilten die gleiche Weltanschauung und das war wie so ein Kleber, der die Familie der Juden quasi zusammengehalten hat und auch von den Heiden sehr deutlich unterschieden hat. Die Heide, als Heide wurde man ausgegrenzt, man ist nicht in die Häuser der Heiden gegangen, man hat nicht mit den Heiden gegessen. Sie waren Unreine. Und mit diesem Text setzt jetzt Paulus am Ursprung des jüdischen Denkens an. Bei ihrem Ursprung, bei ihrem Vater Abraham und er leitet ihnen quasi aus dem Alten Testament her, wer wirklich zu dieser Familie gehört und damit zur Familie der Gläubigen. Und das Ziel von Paulus ist damit, dass ein Jude einen Heiden genauso als einen Bruder in der Gemeinde annimmt, wie seinen eigenen Landsmann. Zwischen einem Juden und einem Heiden sollte die gleiche innige Vertrautheit da sein, wie unter den Juden. Paulus möchte bewirken, dass in der Gemeinde eine familiäre Einheit herrscht, egal aus welcher Kultur die einzelnen Mitglieder kommen. Und um diese familiäre Einheit zu fördern, mussten die Juden damals nicht nur von ihrer Tradition loslassen, sie mussten nicht nur über ihren eigenen Schatten springen, was die ganzen Reinheitsgebote anging, sondern sie mussten gewisse Überzeugungen ablegen. Paulus musste mit diesen Versen ihre Theologie korrigieren über die Errettung, damit diese familiäre Einheit möglich wird. Paulus erspricht in diesem Text darüber, wie Menschen vor Gott gerecht werden. Er spricht in diesem Text darüber, wie Menschen Gerechtigkeit Gottes zugerechnet wird. Er spricht darüber, wie Menschen gerettet werden. Und diese Theologie, die musste ein Jude erstmal glauben und bejahen können, damit er dahin sagt, okay, der Heide ist mein Bruder. Für einen Juden, der glaubt, dass er durch das Gesetz gerecht ist, kann der Heide kein Bruder sein, weil der Heide das Gesetz nicht hatte und damit durch das Gesetz auch nicht gerecht werden konnte. Aber wenn ein Jude wirklich glaubt, dass ein Heide genauso ein Kind Abrahams ist wie ich, wenn er glaubt, dass sie ein gemeinsames Erbe haben, eine gemeinsame Ewigkeit einmal verbringen werden, dann öffnet sich das Herz eines Juden für den Heiden und er kann ihn Bruder nennen. Und genau das wollte Paulus durch diesen Text erreichen. Deswegen erklärt Paulus den Römern die Rechtfertigung aus Glauben. Und genau diese Wirkung muss dieser Text auch heute in unserer Gemeinde haben. Wir sehen an diesem Beispiel, dass wahre Einheit in der Gemeinde nur dann gewährleistet ist, wenn wir uns in den Lehren des Evangeliums einig sind. Paulus, er hat die Juden quasi mit diesem Text zurück zu ihrer Geburtsstunde geführt. Er hat sie back to the roots gebracht, um ihnen damit zu zeigen, dass ein gläubiger Jude und ein gläubiger Heide durch den Glauben denselben Vater, denselben Ursprung haben. Und genauso ist die Frage, wie ein Gläubiger gläubig wird oder wie Gott uns rettet, der Heilsratschluss Gottes, das Evangelium Gottes, das ist der Urkleber der Gemeinde. Je einiger eine Gemeinde sich in den Lehren des Heils ist, desto herzlicher kann diese Einheit auch gelebt werden. Wenn wir einer Überzeugung sind, was den Zorn Gottes angeht, was unsere Verdorbenheit angeht, was die Rechtfertigung angeht, was unsere Stellung in Christus angeht, was unsere Auserwählung angeht, dann wird es uns eine Kleinigkeit sein, über kulturelle Unterschiede, über Bildungsunterschiede, über vielleicht Altersunterschiede oder sonst was hinwegzusehen. Wir können gemeinsam uns des einen Herrn erfreuen, der uns auf die gleiche Art und Weise wiedergeboren hat in die neue Familie hinein. Wir werden uns dann nicht mehr wie Stiefgeschwister behandeln, sondern wie richtige Geschwister. Aber die Voraussetzung ist dafür, eines Sinnes zu sein in den Lehren des Evangeliums. Und dafür schreibt Paulus diesen Brief. Dafür verwendet Paulus 11 Kapitel Theologie. Hier im Römerbrief argumentiert Paulus das Thema insbesondere für die Juden oder aus Sicht der Juden mit dem Alten Testament, was wir an seiner Art der Argumentation hier erkennen können. Er möchte ihnen helfen, die Heiden als ihre Geschwister im Glauben anzunehmen. Und jetzt können wir uns einmal fragen, okay, was für eine Wirkung werden diese Zeilen gehabt haben auf die Heiden? Die Heiden, die werden sich vielleicht von den Juden abgelehnt gefühlt haben, vielleicht teilweise ausgegrenzt worden sein. Sie waren die Unreinen und Paulus erbringt ihnen jetzt diese Botschaft und sie hören, wie Paulus die Juden in der Gemeinde dazu ermahnt, die Heiden mit den Heiden echte Glaubensbrüderschaft zu schließen. Und darüber werden die Heiden sich gefreut haben, wie Paulus, der selbst ein Jude ist, seine eigenen Landsmänner dazu ermahnt und ihnen theologisch erklärt, ihr seid jetzt eine Familie. Und Im Epheserbrief, da lehrt Paulus im Prinzip dieselbe Wahrheit und dort argumentiert Paulus das weniger auf Juden zugeschnitten, sondern er schreibt ihnen ganz direkt, was das für die Heiden bedeutet. Micha hat das in der Vergangenheit schon ausführlich erklärt, aber ich möchte noch einmal diesen einen Absatz vorlesen aus Epheser 2 ab Vers 11. Da wendet sich Paulus mit dem gleichen Hintergrund, mit der gleichen Theologie an die Heiden und er schreibt Kapitel 2 ab Vers 11, deshalb denkt daran, ihr Heiden, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das durften die Heiden jetzt denken. Darüber durften die Heiden sich jetzt freuen. Sie durften sich darauf freuen, dass jetzt endlich werde ich als vollwertiges Familienmitglied in der Gemeinde anerkannt und akzeptiert. Das ist im Prinzip unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte, die wir Heiden sind. Wir waren einmal die unreinen Außenseiter. Wir waren nicht Teil der Familie Gottes. Wir hatten keinen Anteil an den Verheißungen Gottes. Und wir dürfen uns jetzt darüber freuen, als vollwertiges Mitglied in der Familie Gottes angenommen zu sein. Und jetzt frag dich mal bitte ganz persönlich, ob du jeden Bruder und Schwester in deiner Gemeinde so annehmen kannst und ihn als einen Bruder und eine Schwester ansehen kannst und nicht als eine Stiefschwester oder als einen Stiefbruder, gegen den du irgendwelche Vorurteile hegst. Wir als Eltern, wir tolerieren keinen Streit unter unseren Kindern oder wenn sich Kinder aus dem Weg gehen. Wir wollen Frieden in der Familie haben. Und genauso möchte Gott Frieden und Einheit in seiner Gemeinde haben. Und dafür ist die Grundlage sein Evangelium. Und er ermahnt uns heute, an jeden Einzelnen ganz persönlich, bedenke bitte, wo du hergekommen bist. Bedenke bitte, wer dich gerettet hat. Bedenke bitte, wie er dich gerettet hat. Er hat es mit dir genauso gemacht, wie mit deinem Bruder, wie mit deiner Schwester. Ihr seid beides Kinder. Bitte vertragt euch so als Kinder. Seid eins als Geschwister in der Familie Gottes. Amen.